Das Buch Hiob stellt die große Frage, warum Gott den Menschen geschaffen hat und warum er mit seinem Volk manchmal auf so rätselhafte Weise umgeht. Hiob ringt mit Leid, Schuldzuweisungen und der Suche nach Gerechtigkeit, aber eine zufriedenstellende Antwort bleibt innerhalb seines eigenen Buches aus. Erst das Neue Testament öffnet den Blick dafür, dass Gottes Ziel weit über das bloße Lösen von Problemen hinausgeht. Er verfolgt einen ewigen Vorsatz, indem er sich selbst in seinem Volk verherrlichen will. Vor diesem Hintergrund bekommt Hiobs Geschichte eine neue Tiefe und unser eigenes Leiden erscheint in einem anderen Licht. Gottes ewige Ökonomie, seine Selbstmitteilung als Antwort auf Hiob. Hiob ringt nicht nur mit seinem Leid, sondern mit Gott selbst. Seine Worte schneiden tief, ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht als einen Frevler. Lass mich wissen, warum du mit mir rechtest. Er spürt die Spannung zwischen Gottes schöpferischer Fürsorge und der Härte seiner Wege, deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet und verschlingst du mich. In diesem Aufschrei steckt eine verborgene Frage, warum erschafft ein Gott, der so kunstvoll formt, einen Menschen, den er dann scheinbar zerschlägt? Und was bewegt Gott, mit seinem auserwählten Menschen so umzugehen, dass dieser sich unverstanden, angeklagt und ausgeliefert fühlt? Wir haben darauf hingewiesen, dass uns die 42 Kapitel des Buches Hiob mit einer zweifachen Frage zurücklassen, nach dem Vorsatz Gottes in der Erschaffung des Menschen und nach dem Vorsatz Gottes in seinem Umgang mit seinem auserwählten Volk. Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Diese Antwort ist die ewige Ökonomie Gottes für seine Austeilung seiner selbst in sein auserwähltes Volk. Auffällig ist, dass das Buch Hiob diese Fragen nicht systematisch beantwortet. Gott erklärt Hiob weder die Ursache seiner Leiden noch die Mechanik der himmlischen Szenen. Statt einer Analyse schenkt er eine Offenbarung seiner selbst. Das Neue Testament greift genau hier hinein, wenn es von der Ökonomie des Geheimnisses spricht, das die ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist. Gottes Antwort auf Hiob ist kein Kommentar zur Leidensphilosophie, sondern ein geöffnetes Herz. Er hat eine ewige Ökonomie, einen Heilsplan, in dem er sich selbst in seiner göttlichen Dreieinigkeit in sein Volk hineingibt. Das, was in Hiob Kapitel 10 Vers 13 anklingt, doch diese Dinge hast du in deinem Herzen verborgen, ich weiß, dass dies bei dir ist, findet seinen volleren Klang darin, dass Gott seinen innersten Vorsatz nicht länger verborgen hält, sondern ihn in Christus offenlegt. Diese göttliche Ökonomie entfaltet sich in der Geschichte Jesu, der dreieine Gott wird Mensch, lebt ein vollkommenes menschliches Leben, geht den allumfassenden Weg des Kreuzes und tritt in die lebenausteilende Auferstehung ein. In all dem verfolgt Gott nicht zuerst das Ziel, äußere Probleme zu klären, sondern den Raum zu schaffen, dass Christus als lebengebender Geist in Menschen wohnen kann. Darum bleibt die Antwort auf Hiobs Leiden auf der Ebene der Erklärung unvollständig. Voll wird sie erst, wenn der Leidende zum Wohnort des dreieinen Gottes wird. Gott gibt nicht primär eine andere Lebenslage, sondern sich selbst. Er stillt nicht hauptsächlich die intellektuelle Neugier, sondern erfüllt den Menschen mit seiner Gegenwart. Von hier aus bekommen die Fragen Hiobs eine neue Färbung. Wenn Gott den Menschen formt wie Ton, dann nicht, um ihn kalt zur Schau zu stellen, sondern um ein Gefäß für sich selbst zu gewinnen. Der Mensch, der unter Gottes Hand zerbrochen wird, ist derselbe Mensch, den Gott als Wohnraum für seine Herrlichkeit zutiefst herrichten will. Die Gemeinde, der Leib Christi, entsteht aus solchen Menschen, die Gottes Wege nicht immer verstehen, aber von Christus innerlich erfüllt werden. Aus ihnen wird ein neuer Mensch geformt, der schließlich im neuen Jerusalem seine vollendete Gestalt findet, eine Stadt, die Ausdruck der durchdringenden Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist. Ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht als einen Frevler. Lass mich wissen, warum du mit mir rechtest. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet und verschlingst du mich. Gottes Antwort auf das Ringen des Hiob besteht letztlich darin, dass er sich selbst schenkt. Wer dieses Herz Gottes sieht, kann Leid, Unverständnis und göttliche Zurechtweisung anders tragen, nicht als Zeichen der Verwerfung, sondern als Teil eines Weges, auf dem Gott uns zu Gefäßen seiner Gegenwart macht. In dieser Sichtweise verliert das Bedürfnis, jede Wegführung erklären zu können, seine Tyrannei, und an seine Stelle tritt das Staunen darüber, dass der Schöpfer sich in seiner Dreieinigkeit in schwache Menschen hinein austeilt, um sie in den Leib Christi und bis zur neuen Jerusalem hineinzubauen. Der verarbeitete Dreieine Gott und der lebengebende Geist. Die Bibel zeichnet kein Bild eines fernen, statischen Gottes. Sie erzählt von einem Gott, der sich auf einen Weg einlässt. Vor der Menschwerdung ist der Vater mit dem Sohn und dem Geist der eine, ewige Gott. In sich ist er vollkommen, bedarf nichts und niemanden. Und doch entschließt er sich, durch die Geschichte zu gehen, er wird Fleisch, lebt ein verborgenes und zugleich vollkommen menschliches Leben, geht den Weg des Kreuzes, tritt in die Auferstehung ein und wird in die Herrlichkeit erhöht. Diese Bewegung ist kein bloßes Schauspiel vor den Augen der Menschen, sie gehört zur inneren Selbstmitteilung Gottes. Indem der dreieine Gott durch diese Abschnitte geht, macht er sich bereit, den Menschen auf eine bisher ungekannte Weise nahe zu sein. Vor der Fleischwerdung waren der Vater, der Sohn und der Geist in der Ewigkeit der eine Gott, der noch keinen Verarbeitungsprozess durchlaufen hatte. Doch indem er die Fleischwerdung, das menschliche Leben, die Kreuzigung, die Auferstehung und die Auffahrt durchschritt, wurde dieser einzigartige Gott verarbeitet. Diese fünf Schritte bildeten die fünf Abschnitte seines Prozesses. Indem der einzigartige dreieine Gott diese fünf Abschnitte seines Prozesses durchlief, wurde er verarbeitet und vollendet, um der dreieine Gott von heute zu sein. Die Schrift beschreibt den Ausgangspunkt dieser Bewegung nüchtern und zugleich staunenswert, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hier beginnt die geschichtliche Verarbeitung des dreieinen Gottes, nicht im Sinne einer Veränderung seines Wesens, sondern seiner Weise, bei uns zu sein. In der Auferstehung tritt eine weitere Wendung ein. Paulus bezeugt von Christus, der letzte Adam wurde ein lebendig machender Geist. Der als Mensch unter uns lebte und am Kreuz starb, wird in der Auferstehung zum lebengebenden Geist, der fähig ist, in den Glaubenden Wohnung zu machen. Der Geist, der ausgegossen wird, ist nicht etwas anderes als der Sohn und der Vater, er ist die heutige, unmittelbare Gegenwart des dreieinen Gottes. Wenn die neutestamentlichen Schriften vom Heiligen Geist sprechen, dann nicht von einer abstrakten Kraft, sondern von der konkreten Wirklichkeit Gottes in uns. Dieser Geist ist der lebengebende Geist, der Leben mitteilt, speist, erhält und wachsen lässt. Wer ihn empfängt, empfängt nicht einen Teil Gottes, sondern den ganzen dreieinen Gott in einer neuen Erfahrbarkeit. Darum sind die Wendungen des Heilsweges, Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, nicht nur heilsgeschichtliche Stationen, die wir als Daten der Vergangenheit kennen, sondern die Grundlage dafür, dass Christus heute in uns leben kann. Was in der Ewigkeit in Gott verborgen war, tritt so in die Nähe des menschlichen Herzens. So wird Gottes ewige Ökonomie konkret. Gott will nicht nur für uns handeln, er will in uns wohnen. Er begnügt sich nicht mit der Rolle des äußeren Helfers, sondern wird zur inneren Quelle. Durch den lebengebenden Geist zieht Christus in die Glaubenden ein, schenkt ihnen ein neues Leben, macht sie zu Söhnen Gottes und zu Gliedern Christi. Auf dieser inneren Wirklichkeit gründet alles weitere, persönliches Wachstum im Leben bis zur Reife, die Bildung des Leibes Christi, die Gestalt des einen neuen Menschen und am Ende die neue Jerusalem als vollendeter Ausdruck der Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Die Verarbeitung des dreieinen Gottes zielt auf diese innige Gemeinschaft, in der seine Herrlichkeit und unsere Bestimmung zusammenfinden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der verarbeitete dreieine Gott als lebengebender Geist in uns ist keine abstrakte Lehre, sondern der Schlüssel zu einem getragenen, innerlich erneuerten Leben. Wo diese Wirklichkeit im Glauben angenommen und bedacht wird, verliert das Christsein den Charakter eines äußeren Leistungssystems und gewinnt den Charakter einer von innen her gewirkten Gemeinschaft. Aus dieser Gemeinschaft erwächst Kraft, die Wege Gottes zu akzeptieren, seine leise Führung zu bemerken und das eigene Leben als Teil seiner großen Ökonomie zu verstehen, in der er sich selbst darreicht, um in seinem Volk Gestalt zu gewinnen. Leben nach dem Geist statt nach Gut und Böse. Das Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden kreist unermüdlich um eine Frage, wer hat Recht? Wer liegt falsch? Wo liegt die Schuld? Darin spiegelt sich ein Denken, das an den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen erinnert. Schon im Paradies standen zwei Bäume, und der Herrgott ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch entscheidet sich für die Erkenntnis von Gut und Böse, nicht für das Leben. Seitdem neigt das menschliche Herz dazu, sich selbst durch Beurteilung und Bewertung zu sichern, auch im religiösen Bereich. In unserem täglichen Leben sollten wir nicht im Bereich des Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sein, sondern im Bereich des lebengebenden Geist. Wir sollten nichts nach Gut und Böse tun, sondern alles gemäß dem Geist, indem wir ein Geist mit dem Herrn sind. Gottes Weg im Neuen Testament setzt genau hier an. Er führt nicht zurück in eine unschuldige Ahnungslosigkeit, sondern in eine andere Sphäre, den Bereich des Baumes des Lebens. Dieser Baum steht im Bild für Christus selbst, der durch den Geist Leben mitteilt. Paulus fasst diese Wirklichkeit in einem Satz zusammen: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, die eigene Existenz als Maßstab für Gut und Böse ist ans Kreuz gebracht, an ihre Stelle tritt das Leben Christi in uns. Praktisch bedeutet das, dass die entscheidende Frage nicht mehr lautet, wer hat Recht, sondern, was wirkt der Geist des Lebens in dieser Situation? Im Alltag wird dieser Unterschied oft dort fühlbar, wo Verletzungen, Missverständnisse oder unfaire Behandlung im Raum stehen. Das Denken nach dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sucht Begründungen, verteidigt, klagt an, rechnet auf. Es verlangt Klarheit im Sinne von Zuordnungen, hier gut, dort böse. Das Leben nach dem Geist geht einen anderen Weg. Es fragt, was Christus in mir in diesem Augenblick ist, Langmut statt Rechthaberei, Sanftmut statt verbitterter Härte, Wahrheit in Liebe statt harscher Urteile. Diese Haltungen entstehen nicht aus moralischer Anstrengung, sondern aus der Verbindung mit dem lebengebenden Geist, der in uns wohnt. Wer so lebt, steht nicht über Gut und Böse, aber er ist in einer tieferen Ordnung verwurzelt. Durch das Kreuz ist dem alten Menschen mit seinen Reaktionsmustern das Grundrecht entzogen. In der Auferstehung ist uns ein neues Leben geschenkt, das auf den Geist ausgerichtet ist. Wenn Christus in uns Gestalt gewinnt, verliert das endlose Hin und Her der Rechtfertigungen seine Macht. Das bedeutet nicht, dass Unrecht verschwiegen oder verschönert wird, es bedeutet, dass der Ort, von dem aus wir damit umgehen, ein anderer ist. Statt sich im Kreis von Urteilen zu drehen, darf das Herz im Leben Christi zur Ruhe kommen und von dort aus auch schwierige Dinge ansprechen und tragen. Und der Herrgott ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Leben nach dem Geist statt nach Gut und Böse bedeutet, sich nicht vom Drang nach Beurteilung beherrschen zu lassen, sondern die innere Wirklichkeit Christi den Vorrang gewinnen zu lassen. In dieser Haltung können Konflikte, Enttäuschungen und Verletzungen zu Gelegenheiten werden, in denen das Leben des Herrn Raum findet. So wächst der Leib Christi nicht durch moralische Überlegenheit, sondern durch Menschen, die sich vom Baum des Lebens nähern und in deren Umgang miteinander etwas von Gottes ewiger Ökonomie sichtbar wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du die tiefen Fragen unseres Herzens nicht mit oberflächlichen Erklärungen beantwortest, sondern indem du dich selbst in uns hineingibst. Öffne unsere Augen für deine ewige Ökonomie, damit wir sehen, dass unser Leben, unsere Freude und sogar unser Leiden in dein großes Ziel hineingenommen sind. Stärke in uns das Bewusstsein, dass du als lebengebender Geist in uns wohnst und uns in jeder Situation tragen und verwandeln willst. Lass uns mehr von dir erfahren als vom Streit um Recht und Unrecht und erfülle dein Verlangen, deinen Leib zu bauen und uns in deine ewige Herrlichkeit in der neuen Jerusalem hineinzubringen. Bewahre unsere Herzen in deiner Hoffnung und in deinem Frieden. Amen.